Gut, ich komme jetzt zum Schluss noch zu den Akzenten, die wir in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber finden, damit wir auch diese Dimension einbeziehen können. Wenn man von Swedenborg herkommt, dann entdeckt man in den Schriften Jakob Lorbers zunächst einige wichtige Gemeinsamkeiten zu dem, was ich bisher gesagt habe. Insofern ist das nochmal eine kleine Wiederholung, aber diesmal mit den Worten des Herrn durch Jakob Lorber. Die Erlösung wird auch bei Jakob Lorber vom klassischen Kampfmotiv Christus Victor, Christus der Sieger, vom Kampfmotiv her verstanden. Im großen Evangelium, Band 6, Kapitel 239, Vers 5 heißt es, die Erlösung aber besteht erstens in meiner Lehre, also auch als, dass er als Lehrer auftritt, als Lehrer der Weisheit auftritt. Die Erlösung aber besteht erstens in meiner Lehre und zweitens in dieser meiner Menschwerdung, also schon in der Menschwerdung interessanterweise, durch welche die so überwiegende Macht der alten Hölle gänzlich gebrochen und besiegt ist. Da haben wir also schon das Motiv des Kampfes und des Sieges über die Hölle. Da deckt sich die Neuoffenbarung durch Lorber mit der hin durch Swedenborg. Und an einer anderen Stelle heißt es, ich, der Allerheiligste, musste mich mit der Unheiligkeit der menschlichen und geschöpflichen Schwachheit bekleiden, um mich der Hölle wegen ihrer Besiegung als ein starker Held nahen zu können. Also wieder das Motiv der Besiegung. Wenn es bei der Erlösung einfach nur sozusagen darum geht, dass Gott beschwichtigt werden muss, das hätten sie ja auch im Himmel abmachen können, der Vater mit dem Sohn, nicht wahr? Dazu hätte er vielleicht nicht Mensch werden müssen. Also irgendwie muss das Fleisch wird, das muss ganz intensiv hineingedacht werden in das ganze Erlösungsgeschehen. Und wenn man so auf dieser Spur ist bei Lorber, findet man sogar Stellen, die in der Formulierung sogar deckungsgleich mit Swedenborg sind, also nicht nur sinngemäß, sondern auch in der Formulierung. Fürs Zweite heißt es an einer Stelle, ist das Werk meiner Erlösung die Unterjochung der Hölle unter die Kraft meiner Liebe, die früher nur in der Macht der zornergrimmten Gottheit stand und somit entfernt war von allem Einflusse meiner Liebe. Also Unterjochung der Höllen ist ein Terminus, den finden wir bei Swedenborg in der wahren christlichen Religion. Da ist also wörtlich Swedenborg praktisch bei Lorbert zitiert sozusagen. Also das Verständnis, dass Erlösen etwas mit Kämpfen zu tun hat und Siegen, das ist bei Lorber hundertprozentig auch so vorhanden wie bei Swedenborg. Und dann die Deutung des Kreuzes, da finden wir auch Aussagen, die von Swedenborg her ganz vertraut sind. Es heißt in einer Vorrede zur Jugend Jesu, die volle Einung der Fülle der Gottheit mit dem Menschen Jesus ist erst durch den Kreuzestod vollends erfolgt. Also da wird der Kreuzestod als der Ort der völligen Einswerdung des Menschen Jesu mit der Gottheit gesehen. Und noch einmal aus dem 6. Band des großen Evangeliums, da sagt Jesus, nun bin ich, Jesus redet dort, nun bin ich, während meiner Lehrtätigkeit sind wir ja dort zeitlich, nun bin ich während meiner Lehrtätigkeit wohl eins mit ihm, nämlich mit dem Geiste Gottes im Geiste, aber im Leibe noch nicht. Da sagt also der Jesus des großen Evangeliums, dass er während seiner dreijährigen Lehrtätigkeit im Geiste bereits eins war mit Gott, aber im Leibe noch nicht. Doch ich werde auch da völlig eins werden, aber erst nach einem großen Leiden und gänzlicher, tiefst demütigender Selbstverleugnung meiner Seele. Also da haben wir wieder das Leiden als Ort der Einswerdung sogar bis ins Leibliche hinein. Und an anderer Stelle heißt es, ich werde nun auch dieses Menschliche noch auf dieser Welt ganz in mein Urgöttliches verkehren und sodann auffahren zu meinem Gott, der in mir ist. Das Kreuz erscheint demnach auch in den Schriften Lorbers als die, jetzt mit Swedenborg formuliert, Vereinigung des Menschlichen des Herrn mit dem Göttlichen seines Vaters, beziehungsweise als Verherrlichung. Nur Swedenborg ist eben stärker bibelauslegender Theologe, der versucht, das Ganze aus neutestamentlichen Texten heraus zu destillieren Und Lorber geht damit schon freier um. Die Arbeit der Reinigung des Augiasstalles, die hat ja Swedenborg schon vollzogen, ne, indem er die christliche Glaubenslehre so mal ausgemistet hat. Und die Neuoffenbarung durch Lorber kann darauf schon aufbauen. Aber wir finden immer noch diese swedenborgschen Anknüpfungspunkte, nur die Reise geht weiter bei Lorber inzwischen. Gleichwohl, und das ist interessant, wenn man sich mit beiden Offenbarungen beschäftigt, sind die Offenbarungen durch Lorber nun nicht einfach nur so ein Abklatsch, eine Fotokopie von Swedenborg, denn dann hätte sich ja der Herr es ersparen können, nochmal zu reden, obwohl ich immer wieder in diesen beiden Offenbarungen so die Nahtstellen finde, wo die beiden sich verzahnen und ineinander greifen, merkt man aber doch, dass in der Neuoffenbarung durch Lorber Akzente gesetzt werden, die über Swedenborg hinausgehen, ohne Swedenborg zu widerlegen. Aber Lorbers Schriften sind nicht einfach nur eine Nacherzählung Swedenborgs, das sind sie auch nicht. Und ein Akzent ist der folgende, und der soll dann auch den Schluss meiner Ausführungen bilden, dass wir in der Offenbarung durch Jakob Lorber dieses Geschehen der Einswerdung Jesu mit Gott nochmal auf einer besonderen Weise vorgeführt bekommen, indem nämlich in der Offenbarung durch Lorber grundsätzlich schon im ersten Werk, das Lorber geoffenbart bekommt, die Unterscheidung nachvollziehen können zwischen der Gottheit und der Liebe. In der Haushaltung Gottes wird unterschieden zwischen Gottheit und Liebe. Und es heißt da, die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit selbst. In der Mitte ihrer Tiefe war ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben selbst in ihr. Da wird also ganz am Anfang dieser Offenbarungstätigkeit Gottes durch Lorber uns eine grundsätzliche Unterscheidung vorgeführt zwischen Gottheit und Liebe. Und Gottheit wird mit dem Begriff der Kraft in Verbindung gebracht, auch mit dem Begriff der Unendlichkeit. Und die Liebe taucht hier als der Sprecher auf, ich. Und sie wird in der Mitte ihrer Tiefe, nämlich der Tiefe der Gottheit, angesiedelt. Aus dem Ganzen wird später dann das Bild von der Gottes- und Gnadensonne. Na, jetzt ist nur davon die Rede, in der Mitte ihrer Tiefe, dieser Unendlichkeit, der Kraftfülle der Gottheit, und in der Mitte ihrer Tiefe bin ich die Liebe. Und da setzt jetzt ein Prozess der Selbstentzündung dieses Kerns ein, und es entsteht dann praktisch die Gottes- und Gnadensonne daraus, wo dieses Zentrum entzündet wird. Also wir haben hier diese Unterscheidung zwischen Gottheit und Liebe, und die spielt dann in der Interpretation des Kreuzes bei Jakob Lorber eine entscheidende Rolle. Denn die Schöpfung ist an und für sich ein sozusagen Hobby der Liebe. Die Liebe, das hat schon Swedenborg gesagt, in der Liebe liegt das Bedürfnis nach einem Du. Ja, die Gottheit als Gottheit in ihrer Heiligkeit, die spürt keinen Mangel. Aber die Liebe möchte jemand lieben. Und insofern spürt die Liebe den Wunsch nach Ergänzung. Die Liebe spürt die Einsamkeit, in der sich Gott befindet, und möchte Gott gewissermaßen aus der Einsamkeit erlösen. Und somit ist in der Liebe der Keim zur Schöpfung angelegt. Und insofern ist die Schöpfung ein Werk der Liebe. Und jetzt wird in der Haushaltung eben geschildert, wie die Schöpfung entsteht, Adam und Eva und so weiter, und wie das Ganze leider auch aus den Fugen gerät. Das kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, aber das Ende vom Lied ist dies, dass die Schöpfung, die menschliche Schöpfung nun missrät, aus den Fugen gerät gewissermaßen, und die ganze materielle Schöpfung jetzt eigentlich etwas ist, was die Gottheit in ihrer Heiligkeit, in ihrer unantastbaren Heiligkeit beschmutzen muss. Die Schöpfung in ihrer gefallenen Wesensart, in ihrer sündhaften Wesensart, ist also ein Schandfleck gewissermaßen in der Gottheit, beschmutzt die unantastbare Heiligkeit Gottes. Deswegen stößt die Gottheit diese sündhafte Schöpfung ab, wie so ein Krankheitskeim, den man versucht aus dem Organismus rauszudrängen. So drängt die Gottheit gewissermaßen diese gefallene Schöpfung raus. Und damit wäre an und für sich die Schöpfung erledigt. Nur jetzt stellt sich die Liebe, die ja eigentlich das Bedürfnis nach einem Du hat, schützend vor diese Schöpfung, übernimmt gewissermaßen schon im Vorhinein die Verantwortung für das Ganze und schirmt die gefallene Schöpfung von der Gottheit ab, die nur noch darauf aus ist, diese sündhafte Schöpfung wie so ein Virus oder so auszustoßen. Und damit das Engagement der Liebe für die gefallene Welt bedeutet gleichzeitig einen Bruch innerhalb des Gotteswesens. Das heißt also, das, was Swedenborg aus dem Neuen Testament erarbeitet, dass das Kreuzesgeschehen als ein Vereinigungsgeschehen, als die Einswerdung des Menschen Jesu mit der Gottheit und somit als die Heilung eines Bruches zu verstehen ist, das erfährt in den Schriften durch Jakob Lorber nochmal eine interessante, unerwartete Vertiefung, dass nämlich dieser Bruch in der Gottheit, zwischen der Gottheit und der Liebe, schon ganz früh grundgelegt war, in dem Moment, wo sich nämlich die Liebe schützend vor die gefallene Schöpfung stellt und damit sich distanziert und einen Bruch in Kauf nimmt gegenüber der Gottheit. Und dieser Bruch, der muss irgendwann geheilt werden. Und das erinnert mich so ein bisschen wie so ein Prolog bei Hiob, wo man also in der Haushaltung Gottes so ein Prolog irgendwie hat, der dann die ganze Offenbarung durch Lorber begleitet und uns so die Hintergrundmelodie gibt, das Erlösungsgeschehen zu verstehen. Denn was geschah nun am Kreuz? Welche Bedeutung hat der Konflikt zwischen Gottheit und Liebe, den ich jetzt hier nur angedeutet habe, im Hinblick auf das Kreuz? Am Kreuz kam es zur Versöhnung zwischen Gottheit und Liebe, zur Verherrlichung der aus Liebe zur Schöpfung schwach gewordenen Liebe. Ich habe darauf hingewiesen, indem ich die Stelle aus der Haushaltung Gottes zitiert habe, dass die Gottheit ja dort mit der Kraft identifiziert wird. Wenn nun die Liebe aus Solidarität mit der von Gott abgefallenen Schöpfung sich von der Gottheit trennt, um das Unmögliche zu bewerkstelligen, nämlich die Wiedervereinigung des Verfluchten mit der Heiligkeit Gottes oder die Wiederbringung aller Dinge, dann kann die Liebe in dieser Gottesferne, weil sie sich ja von der Kraft getrennt hat, die die Gottheit ist, nur als der Schwache bezeichnet werden. Denn sie hat sich ja von der Kraft getrennt und ist somit kraftlos geworden. Und tatsächlich gibt es einen Text Lorbers mit dem Titel »Der sehr Schwache«. Er gewährt uns einen Einblick in den Tod Jesu. Die Versuchung Jesu in Gethsemane bringt er uns mit den folgenden Worten nahe. Zitat aus dieser Schrift: Seht, da in Gethsemane, da erst, erwachte vollends die große Blindheit meiner Liebe und sah mit dem entsetzlichsten Grauen zwischen sich und Gott die unendliche Kluft. Allda bereute ich im Ernste, dass ich Gott verließ und zum toten Werke meiner eitlen Lust mich gewendet habe. Also diese Liebe, die schon am Anfang blind wie ein Embryo in der Mitte der Tiefe der Gottheit ruht, der wird in Gethsemane mit allem Ernste bewusst, welche Torheit sie eigentlich begangen hat, dass sie sich für die tote Schöpfung und gegen Gott entscheidet. Und das ist das Entsetzen eigentlich, das Jesus in Gethsemane spürt, dass ihm da in der ganzen Tiefe bewusst wird, wer er eigentlich ist und was er hier eigentlich tut. Nicht wahr? Und dass er sich von der Gottheit im Prinzip getrennt hat. So versteht man dann auch: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch in dieser unendlichen Entfernung von Gott geschah das, was geschieht, wenn man sich auf einem Kreis von einem Punkt immer weiter entfernt. Man kommt wieder zum Ausgangspunkt. Also die Bewegung Auf einer Kreislinie ist eine Bewegung zum Ursprung zurück, wenn man entschlossen ist, sich vom Ursprung so weit wie möglich zu entfernen. Anders kann man das kaum noch beschreiben und bei Lorber finden sich auch kaum andere Gleichnisse dafür. Man erreicht in dieser Entfernung wieder den Ausgangspunkt. Daher sprach Gott in Gethsemane zu ihrer schwach gewordenen Liebe: Noch sind zwischen mir und dir die Extreme der Unendlichkeit nicht berührt. Daher senke dich hinab in die äußerste Tiefe des Todes. Welcher ist die äußerste Grenze im Gegensatze zu meiner Heiligkeit, damit ich dich da wieder erfassen kann, da der ewige Kreis meiner Heiligkeit sich schließt? Am Kreuz ereignete sich die Coincidentia Oppositorum, der Zusammenfall der Gegensätze. Die Gottheit und die Liebe vereinigten sich wieder. Und diese Vereinigung, die hat Swedenborg eben auf seine Weise geschildert, indem er die Kategorie, die johannäische Kategorie der Verherrlichung einbezog in die Deutung dieses Geschehens. Ja, und dieses Geschehen der Versöhnung der Gotteskraft mit der Liebe, die ist dann die Keimzelle der Erlösung für die gesamte materielle Schöpfung. Aus dieser Einswerdung der Liebe mit der Gottheit, die am Kreuz geschieht, wird praktisch die Strahlkraft des Heiligen Geistes geboren, der dann von innen heraus die ganze schwache und gefallene Schöpfung machtvoll ergreifen und von innen her erlösen kann. Jesus sagt ja im Johannesevangelium mal, der Heilige Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Geist ist also ein Produkt der Verherrlichung. Die Gottheit wird eins mit ihrer Liebe wieder, der Bruch ist geheilt und daraus entsteht eine Strahlkraft, die in Gestalt des Heiligen Geistes nun die ganze Schöpfung durchdringen und von innen her erfassen kann und damit die Menschen erlösen kann. In Lorberschriften erfahren wir noch, dass die materielle Schöpfung ja eine tote Schöpfung ist, eine gerichtete Schöpfung, und indem dieser Durchbruch zur Kraftfülle der Gottheit im Innersten der Materie, nämlich zunächst der Materie des Leibes Jesu stattfindet, zündet dort etwas, sodass die Schöpfung von innen heraus belebt werden kann. Tot ist die Schöpfung, solange sie von außen bewegt wird. Also ich sage immer, es ist wie mit den Blättern. Wenn die Blätter vom Wind da bewegt werden bei den Bäumen, dann würde niemand sagen, jetzt die Blätter leben, weil sie sich so schön bewegen. Nicht? Weil wir wissen alle, die Blätter, die leben zwar, sind ja Baumblätter, aber die Bewegung der Blätter kommt aufgrund des Windes zustande. Alles, was von außen bewegt wird, das lebt nicht wirklich. Und in Jesus Christus ist der Ort erreicht, wo die Belebung der Schöpfung von innen heraus begann, durch die Einswerdung der Gottheit mit der Liebe. Also das sind nochmal so Aspekte aus der Offenbarung durch Jakob Lorber. Und damit schließe ich dann auch den Vortrag und hoffe natürlich, dass wir ein bisschen ein Bewusstsein für diese Art der Deutung des ganzen Kreuzes und Erlösungsgeschehens gewinnen können.